You are listening to the podcast of the Matyas Corvinus Collegium, the largest talent management institute in Hungary. If you want to know more about our mission, please look up our English website at mcc.hu/en or check out our Facebook, Instagram, and Twitter channels for interesting articles and analysis of our professors, external contributors, and students. Look up our knowledge base at corvinak.hu/en.
Ja, Herr Professor Oppeland, Sie sind gestern in Ungarn angekommen. Zum ersten Mal, haben Sie gesagt, gestern?
Vorgestern.
Vorgestern schon. Vielen Dank, dass Sie diesen Podcast mit mir bestreiten. Ich würde vielleicht einmal anfangen mit Ihrem Studium. Das habe ich vorhin im Gespräch gehört, dass Sie bei Hans-Peter Schwarz unter anderem im Seminar waren.
Ja, das ist richtig.
Auch eine bedeutende Figur in der deutschen Politikwissenschaft. Erzählen Sie doch vielleicht einmal unseren Zuhörern, wer für Sie einflussreich war als im Studium für Ihre intellektuelle Entwicklung.
Ich bin ja ein bisschen hin und her geschwankt zwischen Politikwissenschaft und Geschichte. Ich habe eigentlich im Hauptfach Geschichte angefangen. Und da haben mich eigentlich besonders beeinflusst Andreas Hillgruber, von dem ich wegen dem ich von Kiel nach Köln gewechselt bin. In Kiel habe ich übrigens auch schon bei Michael Salewski gehört, der mehr so ein Marinehistoriker war, aber mit einer sehr breiten Aufstellung auch geisteswissenschaftlich beziehungsweise geistesgeschichtlich. Und da habe ich also einige sehr wichtige und interessante Anregungen erhalten. Und dann natürlich in Köln auch Erich Angermann, der damals so der Doyen für amerikanische Geschichte in Deutschland war. Da in dem Bereich habe ich eigentlich angefangen. Und in der Politikwissenschaft in der Tat Hans-Peter Schwarz, aber dann natürlich auch mein späterer Chef Karl Schmidt, nicht der Karl Schmidt mit C, sondern mit K, der eben sehr stark in der Parteienforschung engagiert war, auch in der regionalen Parteienforschung und über den ich im Grunde zu den Themen gekommen bin, mit denen ich mich in den letzten Jahren stärker beschäftigt habe.
Ja, wenn Sie schon sagen, nicht der Karl Schmidt, man könnte bei Ihren Arbeiten auch sagen, nicht der Gerhard Schröder, weil Sie haben eine Habilitationsschrift verfasst über Gerhard Schröder, allerdings nicht den SPD-Politiker und Bundeskanzler, sondern den, ja, man könnte auch sagen, beinahe Bundeskanzler vielleicht mal, aber vor allem Außenpolitiker, der die neue Ostpolitik, kann man vielleicht sagen, betrieben hat vor der neuen Ostpolitik, nämlich vor Willy Brandt.
Ja, das ist ein Kapitel in dem Buch, wo ich das ein bisschen bestreite. Er hat in der Tat eine andere Politik gegenüber dem Osten gemacht als Adenauer, aber auch eine ganz andere, als die dann Brandt und Baar später gemacht haben, deren Politik er im Bundestag sehr scharf kritisiert hat. Also insofern, da gibt es schon noch deutliche Unterschiede.
Ja. Ja, ich fand das interessant, nämlich als ich das gelesen habe in Ihrer Publikationsliste mit dem Gerhard Schröder. Jetzt ist die neue Ostpolitik von Brandt ja wieder wegen gegenwärtiger Entwicklungen in die Kritik geraten bei einigen. Und das war quasi Kritik, bevor es sie gab. Was würden Sie sagen, war die wichtigste Kritik von Schröder damals gegenüber dieser neuen Annäherung?
Dass sie Zugeständnisse macht ohne hinreichende Gegenleistung. Das ist vielleicht ganz kurz zusammengefasst der zentrale Punkt, aber auf die aktuelle Kritik an der Brandtschen Außenpolitik, das ist natürlich alles sehr anachronistisch. Ja, die Kritik geht weniger gegen Brandt. Im Grunde ist in der westdeutschen oder in der deutschen Historiografie Brandts Ostpolitik ja mittlerweile schon eingeordnet worden, auch als ein durchaus eine Linie, die auch mit zur Wiedervereinigung geführt hat. Natürlich, die Kohlsche Deutschlandpolitik hat da auch sehr viel beigetragen, aber eben auch Brandts Ostpolitik, die im Grunde die Vertrauensbasis damals für Gorbatschows Politik geschaffen hat. Was heute kritisiert wird, ist vielmehr, dass diese Politik in der SPD so quasi zu einer religiösen Leitlinie geworden ist, die Brandtsche Friedenspolitik, das Entgegenkommen gegenüber Russland, was und heute natürlich völlig andere Rahmenbedingungen hat als Anfang der 70er Jahre. Ja. Deutschland ist nicht mehr geteilt, Russland ist nicht mehr sozialistisch und auch nicht mehr die Vormacht eines Ostblocks. Also insofern völlig andere Tendenzen und Russland verhält sich nicht so rational und berechenbar wie zu Brezhnevs Zeiten, sondern sehr viel aggressiver und gewalttätiger unter Putin, als das damals üblich war. Ja.
Auch da haben Sie, ich glaube, im letzten Jahr ein Buchkapitel beigesteuert über historische Narrative bei Parteien.
Ja, das geht mehr um Geschichtspolitik, um die Frage, wie Parteien ihr eigenes Geschichtsbild, auch das Bild ihrer jeweils eigenen Geschichte nutzen, um parteipolitische Identität zu schaffen, um Mitglieder zu integrieren, um Politik zu legitimieren und insofern auch tatsächlich versuchen, das Bild ihrer jeweils eigenen Geschichte auch unter Kontrolle zu behalten.
Ja, kommen wir vielleicht mal dann zu, weil wir nicht so viel Zeit haben, zu einer Partei mit einer noch sehr kurzen Geschichte, die auch darum bemüht ist, dieses Bild jetzt zu prägen, dem Bündnis Sahra Wagenknecht. Eine relativ neue Erscheinung oder eine Abspaltung, kann man vielleicht sagen, von der Linkspartei. Wie würden Sie diese Partei bewerten? Welche parteipolitischen Strömungen gehen darin auf? Welche Wähler spricht diese neue Partei an in Deutschland?
Also, wenn wir die Wählerlandschaft in Deutschland systematisieren, dann spricht man in der Politikwissenschaft ja immer von den zwei zentralen Konfliktlinien. Das ist der eine sozioökonomische Rechts-Links-Konflikt und dann der soziokulturelle Konflikt, der so zwischen internationalen, migrationsfreundlichen, heute woke und so weiter Dingen geht und eher traditionellen, nationalen Einstellungen, auch autoritäreren Einstellungen auf der anderen Seite. Also ein soziokultureller und sozioökonomischer Konflikt. Und was bei Sahra Wagenknecht insofern neu ist, ist, dass sie auf der soziokulturellen Konfliktlinie eigentlich eher konservativ, national, autoritär, migrationskritisch, globalisierungskritisch, teilweise auch EU-kritisch sich positioniert. Und die Bedeutung von nationalen Grenzen für Demokratie betont und solche Dinge. Auf der sozioökonomischen Sichtweise aber sehr stark sozialstaatlich argumentiert. Also ein ganzes Politikfeld abdeckt, das bislang im Grunde wenig abgedeckt ist, weil die traditionell linken oder linksliberalen Parteien in soziokultureller Sicht, also was diese Wertedimension angeht, eben alle in dem progressiven Lager sind und diese Internationalisierungs-, Globalisierungs-, EU-kritische Sicht im Grunde bloßliegt, ja.
Und die Partei, das hängt auch vielleicht mit den anstehenden Landtagswahlen dort zu tun, aber wird, das ist mein Eindruck, vor allem als ostdeutsche Partei wahrgenommen mit einem sehr westdeutschen Spitzpersonal, kann man vielleicht sagen. Hängt das mit einer politischen Kultur in Ostdeutschland zusammen?
Ja, das hängt tatsächlich damit zusammen, weil es dieses Einstellungsmuster sozial, auf der Sozialstaatsdimension relativ weit links, also Gerechtigkeitswerte, Verteilungswehr, ungerechte Verteilung von Wohlstand und Einkommen zu kritisieren, bei gleichzeitiger relativ kritischer Sicht gegenüber Globalisierung, Internationalisierung und so weiter und vor allem eben auch Migration. Das ist ja eines der zentralen Themen in diesem Bereich. Das ist in Ostdeutschland verbreitet, aber ich glaube nicht, dass es nur in Ostdeutschland so ist. Sozusagen das Gegenstück dazu ist natürlich die AfD, die sich in Ostdeutschland, was die sozioökonomische, also die die wirtschaftliche Rechts-Links-Achse, auch ein Stück weit nach links entwickelt hat. Die also da nicht so weit von Sahra Wagenknecht weg ist. Ja.
Wenn wir sagen, also dieses Koordinatensystem, das Sie ja gerade aufgezeichnet haben mit rechts und links und den Achsen, wenn wir da das, wenn Sie da gerade das Bündnis Sarah Wagenknecht verortet haben, dann würde ich sagen, fast ja nicht ganz entgegengesetzt davon, aber doch relativ weit entfernt ist die CDU. Und trotzdem könnte bei den Landtagswahlen sich eine Situation auftun, die vielleicht eine mögliche Kooperation oder Duldung oder Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Parteien sehen könnte. Was ist da Ihre Prognose?
Nein, ich glaube nicht, dass die, also natürlich sind sie grundsätzlich nicht auf derselben Linie, das ist schon völlig klar. Aber auf der soziokulturellen Achse, also was Migration insbesondere angeht, die CDU ja auch eindämmen will, wenn auch nicht so radikal und mit den vorgeschlagenen Maßnahmen, die die AfD vorschlägt, die auch im Übrigen Sarah Wagenknecht nicht mitträgt, da gibt es natürlich durchaus Berührungspunkte. Auch die CDU hat einen sozialstaatlichen Flügel, hat eine christliche Arbeitnehmerschaft. Da gibt es Dinge, wo man sich zumindest begegnen kann, wo man ins Gespräch kommen kann und viele Themen, wo man mit Sarah Wagenknecht sich wahrscheinlich nicht wird einigen können. Da ist die Frage, ob die auf Landesebene so eine große Bedeutung haben. Ja? Also insofern, es gibt einen Abgrenzungs- bzw. Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU mit der Linken und auch mit der AfD. Mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht gibt es das bislang noch nicht. Also ist die Frage, ob es dazu kommen wird oder ob es da nicht doch Muster der Kooperation geben wird.
Ja, Sie haben gerade die Landespolitik schon erwähnt. Ich möchte doch noch kurz auf Ihr Vortragsthema gestern Abend eingehen, in dem Sie vor allem über Thüringen gesprochen haben. Was macht und Minderheitsregierung in Thüringen? Was macht Thüringen da so besonders in dieser Hinsicht?
Zwei Dinge. Die Thüringen ist das einzige Bundesland, in dem den Parteien, wo im Lager Mitte links die Linke die stärkste Partei ist. Das gibt's sonst nirgends. Wenn wir rot-rote oder rot-rot-grüne Koalitionen haben, ist der größte rote Partner in der Regel die SPD. Nur in Thüringen, und das hat historische Gründe, die schon in die 90er Jahre zurückreichen, hat sich die Linke zur stärksten Partei links der Mitte entwickelt. Auch im Übrigen personelle Konstellation mit Bodo Ramelow hat die Linke eben einen sehr attraktiven Spitzenkandidaten, beziehungsweise amtierenden Ministerpräsidenten. Das ist das eine. Und das andere ist die Stärke der AfD und die gleichzeitige Schwäche der CDU bei der letzten Landtagswahl, was eben dazu geführt hat, dass eine Mehrheitsbildung nicht möglich war. Dass eine Mehrheitsregierung beispielsweise aus Die Linke und AfD ist völlig unvorstellbar und natürlich nicht realisierbar, aber eben auch nicht die Regierungsmehrheit aus CDU, FDP und AfD. Und insofern war die CDU in der schwierigen Situation zu sagen, irgendwie muss es ja weitergehen. Und so hat sie dann halt sich auf den relativen Tolerierungskurs, was Rot-Rot-Grün angeht, eingelassen. Wohl aber immer wieder mal deutlich machen, dass sie eigentlich Opposition ist. Ja.
Ich möchte vielleicht zum Abschluss noch eine Frage stellen, die mich auch persönlich interessiert, weil ich das vorhin im Vorgespräch herausgehört habe. Da haben Sie über Gefahren gesprochen, die davon ausgehen, wenn es eine große Mehrheitspartei gibt und dass verschiedene Sicherungsmechanismen dadurch ausgehebelt werden können. Was mich interessieren würde, wenn wir uns Länder anschauen wie Japan zum Beispiel, wo es eine dominante Partei gibt seit Jahrzehnten fast, gibt es bestimmte Indikatoren, die quasi innerparteilich dann eine stärkere Konkurrenz schaffen, also verschiedene Fraktionen innerhalb der Partei.
Das kann so sein. In Japan ist das der Fall, dass die regierende LDP sehr stark in einzelne Flügel nicht zerfällt. Die sind schon noch zusammengehalten, aber die eine Willensbildung sehr stark auf dem Verhandlungs- und Kompromisswege erzielt. Ein anderer Fall ist natürlich Ungarn hier, wo wir seit 2010 Zweidrittelmehrheiten haben und Zweidrittelmehrheiten sind natürlich sehr groß. Man muss sich vorstellen, wenn man in Deutschland eine Partei oder ein Parteilager, auch nur eine Koalition, eine Zweidrittelmehrheit hatte, könnte sie sämtliche Verfassungsrichter nach ihrer entsprechenden Couleur wählen. Und damit würde sie natürlich Politik sehr viel stärker auch langfristig beeinflussen können, als das jetzt der Fall ist. Also insofern ist Ungarn schon ein bisschen das andere Extrem im Vergleich zu Thüringen. In Thüringen haben wir eine Minderheitsregierung, die in allem, was sie macht, letztendlich auf Unterstützung von anderen Parteien im Landtag angewiesen ist. Und in Ungarn kann eine Zweidrittelmehrheit, eine Regierung mit Zweidrittelmehrheit halt sehr, sehr viel machen, ohne dass irgendwer sie da aufhalten oder stoppen könnte.
Herr Professor Oppeland, vielen Dank für das Gespräch und noch einen schönen Aufenthalt in Ungarn.
Dankeschön.
Thank you for listening to this MCC podcast episode. For further media content, please look up our English website at mcc.hu/en or look for us on Facebook, Instagram, and Twitter. If you want to read more by our professors, external contributors, and students, check out our knowledge base at korvinek.hu/en.